Als Dieter zu Johannes 5 gepredigt hat, vor 3 oder 4 Wochen ungefähr, hat er gemeint, er sucht sich die Stellen nicht aus, er lässt sie auf ihn kommen. Es ist eine sehr dienerische Haltung, ich habe das auch manchmal, aber ich muss sagen, ich bin normalerweise ganz anders eingestellt. Als ich gesehen habe, dass Johannes 6 frei war, habe ich die Maus schnell bewegt mit Angst, dass jemand dazwischen kommt. Das ist eine Stelle, womit ich mich seit, ich bin nicht sehr lange gläubig, aber ich befasse mich seit Jahren mit dieser Stelle. Nach dem Konzert vor 10 Tagen habe ich sehr liebe Worte gehört, aber das liebste Kommentar war folgendes. Der hat gesagt, weißt du spielst Gitarre ganz gut, aber wenn du predigst, da ist am meisten Saft. Ich hoffe, ich kann es heute liefern, viel Saft bringen. So, im unmittelbaren Zusammenhang von dieser Stelle, von der heutigen Stelle, ist Jesus dabei, sehr bekannt zu werden und sehr beliebt, teilweise. Wir hören von einer Volksmenge, oder sie werden auch als die Leute bezeichnet. Vers 2, 22, 24, auch 14. Sie wollen Jesus überall hinterherlaufen. Und am Anfang des Kapitels hören wir den Grund, warum diese Menschen Jesus hinterherlaufen, nämlich weil sie Zeichen gesehen haben. Und das sogar bevor Jesus das Wunder von der Brotvermehrung tut und auch bevor er den See beruhigt hat, wie Raimund letztes Mal gepredigt hat. Jetzt, kurz vor den Worten von Vers 26, wo wir beginnen, suchen sie Jesus. Sie fahren mit einem Schiff nach Kapernaum, extra um ihn zu finden. Und als sie ihn gefunden haben, hören sie die folgenden Worte. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also diese Menschen haben Jesus nicht aus den richtigen Gründen gesucht. Sie haben ihn gesucht, weil sie nach irdischen Vorteilen gesucht haben. Diese Menschen haben lustigerweise geglaubt, dass es Jesus gibt. Diese Menschen haben nach Jesus gesucht. Und diese Menschen haben auch geglaubt, dass Jesus Wunder bewirken kann. Das war Jesus offenbar nicht genug. Das ist nicht Gottes Verständnis von Glauben. Was Jesus da meint ist, nicht so an ihn zu glauben, sondern an ihn als einzigen Retter zu glauben, der von unseren Sünden errettet. Der nur da ist, um seinen Bauch voll zu kriegen, dem ist seiner Sünde nicht bewusst. Jesus will, dass wir unseren Bauch vollkriegen, und zwar für immer, aber unseren geistigen Bauch. Und darum wird es im nächsten Abschnitt gehen. Aber bevor wir das gemeinsam lesen, will ich auf diesen Satz aufmerksam machen. Vor allem, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Vers 29. Diese Menschen wollen bestimmte Werke tun, um Gott zu gefallen. Und sie fragen Jesus danach, was diese Werke sind. Jesus antwortet, dass nur eine wirkt. Gottes Werk ist es, dass wir an ihn glauben. Jesus meint nicht, dass Glaube ein Werk ist, das wir tun. In Römer 4 fasst Paulus zusammen diese Erklärung, wie wir von Glauben alleine gerechtfertigt werden. Und er erklärt das in diesem Satz, in Vers 5. Wer dagegen nicht wirkt, sondern glaubt, Also Wirken und Glauben werden als Gegenteile präsentiert. Aber trotzdem sagt Jesus, dass Glaube ein Werk ist. Wie passt das zusammen? Ist das ein Widerspruch? Glaube ist ein Werk. Es ist kein Werk von uns. Das ist Gottes Werk in uns. Wenn du glaubst, dann ist es Gottes Werk in dir. Das ist ein Werk, das Gott in dir vollbringt. Der Glaube ist nicht von uns, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Dass Gott in uns auf diese Art wirkt, ist ein Geschenk von innen. Epheser 2, Vers 8 und 9, da hören wir. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die deutsche Sprache ist eine perfekte Sprache, diesen Vers zu erklären. Auf Englisch ist ein bisschen, da muss man ein bisschen mehr erklären. Aber die originale Sprache von den Evangelien ist Griechisch, Koine Griechisch. Und diese Sprache hat Artikel mit verschiedenen Geschlechtern. Sie können maskulin, neutral oder feminin sein. Deswegen, wenn wir diesen Satz lesen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Worauf bezieht sich das? Ist Gnade das neutral? Das Gnade? Nein, die Gnade. Errettet sein wäre maskulin im Griechischen und Glaube wäre auch feminin. Das heißt, es gibt nichts im vorherigen Satz, worauf sich das beziehen kann und das ist absichtlich so. In der griechischen Sprache wird das als Werkzeug verwendet, um die Gesamtheit vom vorherigen Satz zusammenzufassen. Alles, was wir in diesem ersten Satz hören, ist von Gott. Nicht aus uns, sondern Gottes Geschenk. Gnade ist nicht von uns, errettet sein ist nicht von uns und Glaube ist nicht von uns. Das ist nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ich lese weiter. Okay, interessant. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Was für Zeichen tust du, fragen sie. Es ist fast lustig aus unserer Perspektive, wenn es nicht unglaublich traurig wäre. Es wird uns gesagt, dass diese Menschen Jesus hinterherlaufen, weil sie Zeichen gesehen haben. Und nachdem uns das gesagt wird, vermehrt Jesus Brot auf eine erstaunliche Art und Weise. 5000 Menschen haben aus 5 Broten und 2 Fischen gegessen und die Überreste haben 12 Körbe gefüllt. Was für Zeichen tust du? Danach beruhigt Jesus den See. Da haben sie nicht viel nachgefragt. Da haben sie nicht gesagt, ja, was für Zeichen tust du? Da waren sie schon zufrieden. Aber jetzt, dass sie merken, worum es wirklich geht. Jetzt, dass sie beginnen zu verstehen, worum es bei diesen Zeichen wirklich geht. Nämlich, dass sie in Jesus glauben sollen, wie der aus einem Hubschrauber springt, wie der an seinen Fallschirm glaubt. Und noch mehr als das. Jetzt, dass sie verstehen, dass Jesus nicht nur irgendein Zauberer ist, der einfach nur so Essen vermehrt, sondern dass er das Licht ist, das in die Welt kommt und ihre bösen Werke zeigt, da werden sie auf einmal skeptisch. Was für Zeichen tust du? Jesus hatte schon gesagt, dass sie nicht aus den richtigen Gründen kommen zu ihm. Vers 26. Und diese Hartnäckigkeit ist für ihn deswegen keine Überraschung. Er fängt jetzt an, das genauer zu erklären. Er führt ein Verständnis ein, das später noch genau erklären wird in der Stelle, nämlich das Konzept von zu ihm zu kommen. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Durst und Hunger an dieser Stelle sind nicht zwei verschiedene Probleme. Und zu Jesus zu kommen und an ihn zu glauben, sind nicht zwei verschiedene Lösungen. Okay, wenn du Hunger hast, dann kommst du zu ihm. Wenn du Durst hast, dann glaubst du an ihn. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Das ist das gleiche Problem und das ist die gleiche Lösung. Zu Jesus zu kommen ist, an ihn zu glauben. Hungern und Dursten ist das, was wir haben, wenn wir das nicht tun. Beide werden als Synonyme dargestellt, wie wir auch in der Bergpredigt hören. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Es ist dieser Hunger, dieser Durst, der uns erklärt wird. In der folgenden Stelle setzt Jesus das fort, zu erklären, okay, was heißt das wirklich, zu ihm zu kommen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin nicht aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, komm zu mir. Es ist in dieser Stelle, zwischen Vers 37 und 45, dass Errettung vollständig erklärt wird. Es ist in dieser Stelle, wo wir am besten verstehen können, was es wirklich heißt, was wir lesen in Jesaja 43, Vers 11 oder Hosea 13, Vers 4, nämlich, dass es keinen anderen Retter gibt, außer Jahwe, unserem Herrn. Oder in Jeremia 17, 5, wo wir lesen, verflucht ist derjenige, der auf den Menschen, Adam, vertraut. Errettung ist Sache des Herrn. Gott ist der einzige Erretter, wir nicht. Die Gesamtheit der Errettung ist eine Tat Gottes. Der Vater gibt uns zu Jesus und wir kommen zu ihm. Wir glauben an ihn. Nicht einige kommen zu ihm, sondern Jesus sagt, alle kommen zu mir, die mir der Vater gibt. Und niemand kann sonst zu Jesus kommen, wenn sie nicht gegeben oder gezogen werden. Und alle, die gezogen werden, werden am letzten Tag auferweckt. Weil das ist der Wille des Vaters, dass Jesus niemand verliert, sondern diese Person am letzten Tag auferweckt, ewiges Leben gibt. Jesus erklärt auch, was dieses Ziehen, was dieses Geben genau bedeutet. Vers 45, dass sie gelehrt werden und sie lernen. Diejenigen, die lernen und wirklich zu Jesus kommen, das sind nicht Menschen, die besser oder intelligenter sind. Gott gibt uns Verständnis. Es ist nicht, als wären wir in einer Matheklasse und dann, es ist mir zu schwer oder der versteht das, der nicht. Nein, Jesus macht es für uns einfach. Der gibt uns dieses Verständnis. Dass wir zu Jesus kommen und am letzten Tag auferweckt werden, wird als Tat Gottes erklärt. Ich habe es auch anders ein bisschen zusammengefasst. Das ist die Abfolge, weil Jesus sagt das nicht unbedingt in einer chronologischen Reihenfolge, aber ich habe das trotzdem ein bisschen so eingeordnet. Es fängt so an. Niemand kann. Das ist Vers 44. Niemand kann zu Jesus kommen. Wir sind tot in unseren Verfehlungen und Sünden. Epheser 2,1. Niemand kann zu mir kommen, hat Jesus gesagt. Bis etwas passiert. Bis der Vater die Errettung beginnt. Bis der Vater die Person zieht, dem Sohn gibt. Das ist Vers sowohl 37 als auch 44. Und alle diese Menschen, die gezogen werden, die gegeben werden, alle kommen. Das ist Vers 37. Und Jesus verliert niemanden. Er sagt, das ist der Wille des Vaters, dass ich niemanden verliere. Sondern er gibt ihnen ewiges Leben und erweckt sie auf am letzten Tag. Das ist, würde ich sagen, die chronologische Reihenfolge von Johannes 6. Aus Gottes Perspektive sieht Errettung so aus. Wir erleben es nicht unbedingt so, dass Gott wirklich alles gemacht hat in unserer Rettung. Und dass wir es nicht so erleben, ist kein Problem an sich. Ich erinnere mich zum Beispiel ganz bewusst, zu meiner Errettung beigetragen zu haben. Ich habe ein interessantes Gespräch gehabt. Dieses Gespräch hat mich motiviert, irgendwann eine Bibel zu kaufen. Ich habe die Bibel noch als Ungläubiger gekauft. Und ich erinnere mich bewusst, entschieden zu haben, diese Bibel mit einem offenen Herzen zu lesen. Ich bin offen für die Tatsache, überzeugt zu sein. Und Jesus hat mich voll umgehaut. Also mein Leben wurde komplett verändert in diesem Moment. Das ist meine Perspektive, die menschliche Perspektive. Ohne diese Entscheidung hätte ich vielleicht auch nie geglaubt. Es gibt Menschen, sie kaufen die gleiche Bibel, wie ich gekauft habe, aber verschlossen. Sie wollen den Inhalt nur auslachen, sie wollen sich auskennen, damit sie sich lustig machen können. Ich kenne solche Menschen. Dieses ursprüngliche Gespräch, das dieses Interesse erweckt hat, war mit so einem Menschen. Ist diese Perspektive falsch, illusorisch oder sogar ein Widerspruch zu Gottes Perspektive? Nein. Diese Perspektive ist so real, dass sie in der Bibel auch umfassend erklärt wird. In 1. Petrus 1,22 hören wir sogar die Wortwahl, da ihr eure Seele gereinigt habt. Jeder, der heute hier ist, um Gott anzubeten, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, der hat seine Seele bereinigt. Ich habe meine Seele bereinigt, ihr habt eure Seele bereinigt. Das ist eine Tat des Menschen. Oder Paulus sagt sogar die krassen Worte, bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Da kann man fragen, wenn Gott alles macht, wie ist es denn? Ich bewirke meine Errettung mit Furcht und Zittern? Ist das ein Widerspruch? Nein. Jeremia 51, 45 hören wir, zieht aus Babylon hinaus und rette jeder sein Leben vor der Glut des Zorns des Herrn. Jeder errettet sein Leben. Okay, wie passt das zusammen? Ist es ein Widerspruch? Das ist kein Widerspruch, weil wenn du deine Seele gereinigt hast, wenn du dein Leben gerettet hast, wenn du deine Errettung mit Furcht und Zittern bewirkt hast, hat Gott im Hintergrund alle Fäden gezogen. Da hat Gott hinter den Kulissen alles gemacht. Warum ist es wichtig, aber die menschliche Perspektive zu verstehen? Ich würde sagen, damit wir nicht den Fehler machen zu glauben, wenn Gott alles in der Rettung macht, dann muss ich nichts machen. Ich warte einfach nur ab. Das wäre ein Fehler. Ein anderer Fehler, den wir machen können, ist, dass wir, wenn jemand zu uns kommt und sagt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Dass wir sagen, du kannst gar nicht zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater dich zieht und er wird dich am letzten Tag auferwecken. Das ist falsch zu sagen, wenn wir nicht Jesus sind, die Menschen tiefst in den Herzen kennt. Was hat Paulus dem Kerkermeister gesagt, als der Kerkermeister genau das gefragt hat? Was soll ich tun, um gerettet zu werden? Da hat Paulus gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Du tust diese Sache und du wirst gerettet. So sollen wir auch diese Frage beantworten, weil wir von unserer menschlichen Perspektive abhängig sind. Und das ist, wie gesagt, kein Problem. Warum ist aber gleichzeitig wichtig, Gottes Perspektive zu verstehen? Nicht in Fülle, wir sind nicht fähig, Gottes Perspektive in Fülle zu verstehen. Aber warum ist es wichtig, dass wir mindestens einen Einblick bekommen in Gottes Perspektive der Errettung? Meine Antwort ist, damit wir wissen, wenn wir danken sollen. Ich behaupte jetzt vor euch, dass wir nur jemandem für etwas danken können, wenn dieser jemand uns diese Sache gegeben hat. Es macht sonst keinen Sinn. Ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt, ich habe ein paar schöne Geschenke bekommen. Es macht keinen Sinn, wenn ich ein neues Hemd von meiner Frau bekomme und dann komme ich zu Wolfgang. Wolfgang, danke dir für das neue Hemd. Er wird mich verwirrt anschauen, genauso wie er das jetzt getan hat. Ich kann nur demjenigen danken, der mir diese Sache, wofür ich danke, gegeben hat. Für was können wir Gott danken? Wir können Gott für alles danken. Wenn wir Gott für etwas danken können, dann heißt das, Gott uns dieses etwas, dass Gott etwas, diese Sache gegeben hat. Deswegen komme ich zum nächsten Punkt. Gottes Geschenke in der Rettung. Was in der Errettung ist ein Geschenk Gottes? Ich fange diese große Liste lustigerweise mit dem Wort alles an. Stellt euch mal vor, die Ehefrau kommt zum Ehemann und sie fragt, Schatzi, kannst du bitte einkaufen gehen? Und der Mann fragt, ja, was soll ich denn kaufen? Ich gebe dir eine Liste. Der Mann schaut auf die Liste und als erster Punkt steht alles. Er wundert sich nicht nur, weil da alles steht, sondern auch darum, weil alles nicht der letzte Punkt ist. Es geht noch weiter. Wie ist das gemeint? Also die Frau macht es bewusst so, dass der Mann nicht glaubt, okay, alles ist alles ungefähr, was das Übliche, Milch, Fleisch und so. Aber was ist, wenn die Frau wirklich meint, nein, ich meine wirklich alles, alles. Du sollst den ganzen Supermarkt nach Hause bringen, inklusive Wände, Mitarbeiter, alle Bakterien, die in der Luft schwingen, wirklich alles, alles. Was macht man, damit man das deutlich macht? Man gibt Beispiele danach, nachdem man alles gesagt hat. Und das will ich jetzt tun. Was ist ein Geschenk Gottes in der Rettung? Ich fange mit allem an. Man sagt, ja, er hat uns die Bibel gegeben. Nein, nein, alles, alles. Was noch? Glaube ist wichtig zum Errettet sein. Und wir waren schon bei Epheser 2, 8 und 9. Es ist ein Geschenk Gottes. Philipper 1, 29 sagt auch dasselbe. Es ist auch eine spannende Stelle, da wo wir hören, es wurde euch geschenkt, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Somit können wir wissen sogar, dass wenn wir können Gott für regnerische Tage, für Herausforderungen danken, das ist auch ein Geschenk. Aber ich erwähne Sachen jetzt bewusst in der Rettung. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Was ist, wenn wir zum Beispiel Ja zu Gottes Wort sagen? Können wir Gott dafür danken? Ist das auch ein Geschenk Gottes? Paulus dankt Gott genau dafür. Paulus dankt Gott, dass die Thessaloniker Ja zu seinem Wort gesagt haben. Wenn Paulus Gott so danken kann, heißt das, dass Gott es gegeben hat. Gott hat es den Thessalonikern gegeben, dass sie Ja sagen. Was ist mit einem verständigen Herzen, mit Augen, die sehen und mit Ohren, die hören, nicht im physischen Sinn? Sie werden auch als Geschenk Gottes erwähnt. Diese Menschen im 5. Mose, sie waren nicht physisch blind oder taub. Sie haben gesehen, aber spirituelle Sachen haben sie noch nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt. Und es wird uns wortwörtlich gesagt, dass Gott ein verständiges Herz, sehende Augen und hörende Ohren schenkt. Was ist mit Buße? Umkehr von unserer Sünde. Buße tun. Es wird uns befohlen. Ohne Buße zu tun, können wir nicht gerettet sein. Und in 2. Timotheus 2,25 wird es auch als Geschenk Gottes erwähnt. Die Formulierung bei Jeremia 31, Vers 18 ist sehr interessant. Die Worte sind, bringe mich zur Umkehr, so werde ich umkehren. Die hebräischen Worte sind kaum ins Deutsche zu übersetzen. Es steht sowas wie, wenn du mich umkehrst, so werde ich umkehren. Okay, was ist mit Ausharren im Herrn? Okay, du wurdest gerettet, aber jetzt bleibst du im Herrn bis zum Ende. Ist das auch ein Geschenk? Das wird auch wortwörtlich als Geschenk erwähnt. Jeremia 32, Vers 40, da hören wir, ich werde meine Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Was ist mit Gottes Liebe in unseren Herzen? Ist das auch ein Geschenk? Schenkt Gott das auch? Ja. Römer 5, Vers 5, lesen wir genau das. Was ist, wenn wir gute Werke tun? Wenn wir jetzt gläubig sind und gute Werke aus Glauben tun? Ist das auch ein Geschenk? Ja. Epheser 2, Vers 10, da hören wir, dass wir, wo habe ich das geschrieben? Jetzt habe ich nicht. Dass Gott die Werke vorbereitet, dass wir in diesen Werken wandeln. Und was sind diese guten Werke, die im Voraus vorbereitet werden von Gott? Sind das geheime Werke, wonach wir suchen müssen? Nein, das ist das christliche Leben. Dass wir nach Gottes Wort, nach seinem Willen leben. Genau, anderes Beispiel ist Hesekiel 36, 27. Da sagt Gott, er wird bewirken, dass wir in seine Satzungen wandeln und seine Rechtsbestimmungen folgen und tun. Was fällt noch? Was ist mit unserem Willen zum Beispiel? Wenn wir gerettet werden wollen, dann werden wir gerettet. Und diejenigen, die nicht, das sind nicht wollen, sie werden nicht gerettet. Das heißt, der Wille, gerettet zu werden, ist enorm wichtig, um gerettet zu werden. Gehört das dazu, zu Sachen, die Gott uns schenkt? 2. Petrus 1,3, die Stelle von ganz oben, von der Liste, der hätte schon ausgereicht, weil da steht alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Wort, in Gottes Furcht dient. Wenn unser Wille gerettet zu werden und weiter im Herrn bleiben und alles, wenn das zum Leben und zum Wandel in Gottes Dienst gehört, dann ist es auch ein Geschenk. Aber wenn das nicht ausreicht, sagt Paulus genau nach der krassen Stelle, die ich davor vorgelesen habe, nämlich wo er sagt, bewirke eure Errettung mit Furcht und Zittern, sagt er gleich danach, weil Gott ist derjenige, der in euch wirkt, um zu wollen und um zu vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Alles, der ganze Supermarkt, Wände und Mitarbeiter, alles wird von Gott in der Errettung geschenkt. Und das ist der Grund, warum wir am Anfang von Vers 44 lesen, niemand kann zu Jesus kommen. Weil wir ohne diese Geschenke gar nichts haben. Wir sind tot in unseren Sünden und Verfehlungen. Und dass nichts von uns selbst kommt und dass wir zu nichts beitragen, hat ein ganz bestimmtes Ziel. Nämlich, dass die Schrift erfüllt ist. Paulus sagt, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Du kannst, wir können und wir sollen Gott für alles im Ablauf unserer Errettung danken. Nicht, als wir damals gerettet wurden, sondern im ganzen Ablauf davon. Ich lese weiter in der Stelle. Ah ja, das ist wichtig. Was ist da? Die erste Situation war, es war komisch, als ich Wolfgang für etwas gedankt habe, wofür er mir nicht gegeben hat. Wofür können wir Gott danken. Gott sagt nicht nur, dass wir ihm alle Zeit danken sollen. Wir sollen Gott alle Zeit danken für alles. Alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das gibt uns Gott. Alles. Bisschen klein geschrieben leider. Dass niemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen und um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Dieses Brot, wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Und somit wäre die Stelle von heute. Jesus in diesem Abschnitt bleibt beim gleichen Thema, wie im vorigen Abschnitt. Es wäre ein Fehler, jetzt zu sagen, jetzt geht es plötzlich um das Abendmahl. Der Fehler wird gemacht, nicht unter uns, aber in anderen Kreisen. Wir brechen das Brot und wir trinken den Wein zu seinem Gedächtnis. Aber wir haben schon gehört, was unseren Hunger wirklich und für immer beendet. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Hören wir immer wieder in den Evangelien, immer wieder in dieser Stelle, in diesem Kapitel und jetzt wieder. Ist das komplett was anderes? Ist das ein anderes Thema jetzt? Er verwendet die gleichen Worte, die gleichen Begriffe im gleichen Zusammenhang. Früher haben wir gehört, wer zu mir kommt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Und jetzt hören wir, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Wer zu mir kommt, den wird niemals hungern, weil er vom Brot des Lebens Jesus für immer gesättigt wurde. Es ist das gleiche Thema. Das, was ich jetzt erkläre, ist kein neues Verständnis von dieser Stelle. Das ist keine Erfindung der Reformation, wie uns manchmal vorgeworfen wird. Und um das zu beweisen, zitiere ich die Worte von einem Christen, der über 1000 Jahre vor der Reformation gelebt hat. Er hat Folgendes gesagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, welchen er gesandt hat. Das ist also das Fleisch zu essen. Nicht das, was vergeht, sondern das, was zum ewigen Leben bleibt. Warum bereitet ihr Zähne und Magen vor? Glaubt und ihr habt schon gegessen. Amen.